Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bewegungsarten-Podcasts. Habe ich mich versprochen? Nein, hat alles geklappt. Wir begrüßen euch. Das heißt, der Esel fängt mit sich selbst an. Gregor.
Eva, hallo.
Ja, du musst, wenn ich mit dem Kopf nicke, dann musst du zack den Einsatz zeigen.
Oh, war ich schon zu langsam?
Ja.
Und ich stelle mich selber vor, Horst Reichel, am anderen Ende des iPhones im wunderschönen, beschaulichen Heppenheim. Grüße rüber nach Wiesbaden und an die Hörer natürlich, die Hörerinnen.
Oh yes, Grüße.
Ja, also eins vorweg, bevor ich weiß, der Gregor hat da jetzt eine endlange Einleitung geschrieben, tagelang sich den Kopf zermartert, was er jetzt sagen könnte. Deswegen zerstöre ich mal hier sein Konzept.
Mach du mal.
Wäre schön,
wenn du mal was machen könntest und nicht immer ich.
Ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Also, wir kennen ja die größten Comebacks des Jahres oder der Weltgeschichte. Wir kennen Rocky Balboa, fünfmal in den Ring gestiegen, seinen Weltmeistertitel verteidigt. Wir kennen einen Michael Jordan, der mit den Chicago Bulls den Titel geholt hat, mehrfach, und dann nach einer Pause wieder zurückgekommen ist. Und wir kennen jetzt einen Gregor Buchholz, der sein Comeback gefeiert hat, habe ich
jetzt
gesehen.
Jetzt habe ich echt überlegt, okay.
Ja, ich habe auch gedacht.
Bei seinem Triathlon, der Michael Jordan des Triathlons, Gregor Buchholz, willkommen zurück im Wettkampfgeschehen. Aber erklär mal, was hast du denn getrieben?
Das würde ich auch gerne wissen.
Das ist mir jetzt eigentlich ein bisschen unangenehm. Also darüber wollte ich eigentlich nicht reden.
Okay.
Nee, ich habe ein Anti-Bauch Wochenende gemacht. Letztes Wochenende beim Neroman, einem
lokalen
Jedermann-Triathlon, richtig schön altbacken, klassischen Jedermann-Triathlon, wie er im Buche steht. Ich würde sagen, so in der Form, also 2018 war ja mein letzter Triathlon himself mit einem Ironman in Tallinn, aber so richtig klassische Jedermann-Triathlon.
Kennst du gar nicht, ne?
Doch, kenne ich schon, aber so halt
also
aus.
Nicht mehr.
Ne? War ich vielleicht so 16, 17 Jahre alt. Mhm. Also mal wieder so eine ganz neue Kategorie an Sport entdeckt.
Ja, aber das war ganz komisch. Ich kam irgendwann heim und dann meinte er nur so, was meinst denn du, welche Startgruppe soll ich denn starten beim Neroman? Und dann dachte ich so, what? Du willst beim Neroman starten? Also für mich ist das ja als Wiesbadenerin ein Begriff, dieser Jedermann-Triathlon. Und dachte,
nicht nur Wiesbaden.
Was hat er denn da vor? Weil Schwimmen geht er, warst du dreimal wahrscheinlich so im letzten?
In diesem Jahr. Ich glaube, ich weiß inzwischen dreimal dieses Jahr.
Ja. Radfahren muss man ihn auch irgendwie drauf, auf die Rolle drauf schubsen, und laufen, ja gut.
Laufen geht ganz okay.
Ja, er läuft halt immer so ein bisschen seine Runde. Teilweise ist er nach einer halben Stunde schon da. Sag ich, warst du überhaupt weg?
Teilweise war ich aber auch eine Stunde mit einem Babyjogger über richtig krasse Höhenmeter, ne? Muss man auch mal sagen.
Ja, also, einmal was war das. So. bleiben wir mal bei der Wahrheit. Naja, aber er wollte anscheinend da einfach mal wieder ein bisschen sich bewegen, ne? Sagen wir es mal so.
Ja, voll geil. Also, weil ich jetzt auch, ich bin offiziell langsam genug, um bei solchen Wettkämpfen mitmachen zu dürfen.
Ja, das hast du eindrucksvoll bestätigt.
Ja, aber es waren spektakuläre Aufnahmen. Wir haben diesen offiziellen Livestream durch deine Frau ja miterleben dürfen. Und es sah ja wirklich spektakulär aus mit den Nebelschwaden und dem Regen. Beim Schwimmen war das irgendwie auf so einem erhöhten Pooldeck, habe ich gesehen. Mhm. Man hatte eine super Aussicht gehabt. Also,
Luxury, ja.
Das ist bei schönem Wetter echt super toll. Ist für jeden Mal, der mal nach Wiesbaden kommt, ist das Opelbad ein Eintritt wert.
Ja.
Aber nicht an diesem Samstag letzte Woche. Das war wirklich der einzige Tag in der Woche, wo es so richtig schlecht war. Und wir waren ja alle dabei, also mit Lastenrad und Anhänger und bei 8 Grad und Dauerregen dann auch wirklich am Ende, auch als Support-Crew. Und dann hat der Mann noch nicht mal gewonnen, sondern ist nach 100 Metern sang- und klanglos schon im Becken.
25 Meter. Also
ja, die ersten 100 sahen noch okay
aus. Ich bin losgeschwommen wie Dean St. George für meine 500 Meter. Und nach 25 Metern war echt vorbei. Und danach ging es für mich wirklich nur noch darum, irgendwie an. Also wirklich, das ist jetzt nicht übertrieben. Also für mich ging es einfach nur noch darum, so, okay, du musst jetzt hier irgendwie noch kraulend durchkommen. Echt krass. Also Laktatverträglichkeit bei 3 Millimol. Und der Rest war eigentlich ganz nice.
Ja, hat Spaß
gemacht. Aber gegen die, was, Darmstadt, das hat doch ein Darmstädter gewonnen, ne? Deswegen weißt du das doch auch, oder?
DRS Wähler
ehrlicherweise,
waren vertreten, oder? Nee, oder
ehrlicherweise
wo waren die?
Bin ich nicht so im Bilde, ne?
Also Mainzer und Darmstädter haben auf jeden Fall die vorderen Plätze belegt und ja.
Dich verdrängt.
Ich war als Fünfter besser Wiesbaden.
Ja, sehr schön, sehr cool.
Auf also,
jeden
genau.
Fall hat es Lust gemacht zuzuschauen. Also das, was man gesehen hat, war wirklich eigentlich ganz witzig und cool.
Aber ich muss dazu jetzt auch nochmal sagen, weil ich ja heute das erste Mal wieder auch draußen mal unterwegs war. Ich habe jetzt auch nicht mehr wirklich Zeit, Rad zu fahren, aber heute am Muttertag konnte ich machen, was ich wollte, ne? Und habe mir dann mal wieder meine typische Strecke rausgesucht. Und ich muss jetzt so rückblickend direkt schon sagen, es macht alles echt viel Spaß, wenn man fit ist. Und was man halt von sich gewohnt ist. Aber wenn das halt dann auf einmal weg ist, denkt man sich so, oh no.
Aber die Tenlines hast du dir aber abgeholt, hoffentlich. Man sieht es an deinen Augenrändern von deiner Sonnenbrille. Du
das,
hast definitiv
das sind die Augenränder vom Schlafmangel.
Das ist der Schlafmangel, Horst. Nicht zu wechseln.
Ja, aber okay. Ich habe leichte Tanlines jetzt an den Beinen zumindest. Leicht. So wenig hatte ich noch nie, aber jo, es gibt jetzt halt auch Wichtigeres. Ja, und dann wollen wir doch mal jetzt in die Wettkampfbesprechung einsteigen.
Wollen wir zu den richtigen Heroes mal
gehen. Ja, genau.
Vom Nero Man zum Iron Man.
Ja. Wobei,
genau, am Wochenende war ja wieder Highlife, genau.
Lass mich mal den Kommentar starten, dass es halt echt lustig ist. Also es gab ja zwei First Time in History. Und ich glaube, über das eine spricht die ganze Welt und das andere ist komplett scheißegal, mal wieder. Und das eine ist natürlich, dass die Ironman WM zum ersten Mal nicht auf Hawaii war, sondern halt in Utah, in St. George. Und das zweite ist, dass es ja zum ersten Mal am Samstag, also beides auch am gleichen Tag, wie sagt man jetzt überhaupt, der Weltmeistertitel im
E-Sport-Triathlon-Sport
ja. vergeben wurde. Und
E-Triathlon-Sport. Ich glaube, so heißt es auch nicht, aber.
Und das ist ja auch teilweise für die Deutschen nicht unerfolgreich, ne? Mit Justus Nieschlag auf Platz 2.
Oh ja. Justus hat uns ja schon bei den ersten zwei Wettkämpfen mit seinem einen Gewinn, mit seinem Sieg in London viel Freude bereitet, sagt man das so, ja. Und hat jetzt sich dann quasi in Singapur beim Finale noch mit Alex Yee um den Titel gebettelt und war dann nur knapp unterlegen. Ja, weil das zählten ja, ein Rennen konnte man einbringen aus München oder London und dann in Singapur das Finale. Dass jetzt Hayden Wild gewonnen hat, das Finale in Singapur, aber weil er davor ja keine Punkte gesammelt hat, war er quasi aus den Titelkämpfen raus.
Genau, diese typische E-Sportler-Stuff, sag ich schon, ITU-Stuff, so mit Punkten und Listen. Und.
Ja, aber Justus ist quasi Vize-E-Sports-Champion. Und die Punkte zählten ja wie ein Weltcup. Und da Justus ja ziemlich weit runtergerutscht ist, verletzungstechnisch und weil halt auch aus den Vorjahren dann auch wieder, Gregor, du weißt es, Punkte dann wieder gestrichen werden, ne, wenn es zu lang zurückliegt, war das für ihn jetzt doppelt cool, dass er da jetzt auch nochmal gut punkten konnte, um halt auch in die Rennen halt jetzt reinzukommen.
Das ist halt das Ding, ne? Ist halt nicht super viel, also natürlich nicht wie WTS, aber wenn du halt Podium machst, dann ist eigentlich die Punkteausbeute für Olympia-Quali, also für die Olympia-Quali-Liste eigentlich ganz okay.
Ja, und nicht nur für die, also generell jetzt. Ne? Also nächste Woche ist das erste WTCS-Rennen in Yokohama,
genau.
Auf das wir uns schon mega freuen. Das war jetzt Win-Win. Und ja, Gratulation von unserer Seite, weil es hat schon echt durch Justus halt auch so viel Bock gemacht, dazu zu schauen. Gut, die Frauen, da war ja auch Annabelle Knoll und Lena Meissner, waren ja auch im Finale dann nochmal vertreten, haben dann aber eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Und mit den Männern war ja jetzt auch gerade im Finale mit Hayden Wild endlich mal wieder einer unserer Gregor Lieblingsathleten am Start.
Kann man schon
und
so sagen.
Alex Yee guckt man auch sehr gerne zu, auch auf dem Curved Laufband ist das cool. Und dann Justus quasi da auch voll im Mix zu sehen, macht dann schon mal Bock auch auf nächste Woche.
Der kann ziemlich krass, das habe ich gar nicht gewusst, Champagnerflaschen exen. Also, ja. Wer hat das Reel gesehen? Also, das muss ich sagen, das hat mich beeindruckt.
Ja, der erzeugt so einen Strudel und pumpt dann einfach so 1,5 Liter Magnumflasche so ab, ne?
Ja.
Ultra krasser Typ. Ein anderer krasser Typ ist, weil du gerade von dem Reel sprachst, ich denke gerade an Martin van Riel. Mhm. Der ist jetzt in Singapur leider auch wieder, konnte er jetzt nicht so wirklich performen. Der hatte ja einen super guten Saisoneinstieg jetzt mit Dubai, mit seinem Sieg. Und jetzt wird er, ich meine, da waren 10 Männer, die jetzt im Finale dann noch waren, wurde er 8. Und kriegt es irgendwie gerade nicht so auf die Kette. Aber da sieht man mal, wie schmal der Grat wieder ist. Mal schauen, was nächste Woche in Yokohama geht, weil da muss man ja sagen, startet dann ja so wirklich die Kurzdistanz-Saison. Ich meine, das ist jetzt nice to have gewesen, diese drei Arena-Games.
Das ist jetzt nichts, wo merkt man, glaube ich, auch bei allen Reaktionen, ne, wo das Herz irgendwie dranhängt oder so, oder wo man auch so richtig mitfiebert. Und ich bin mal gespannt. Also es war an sich natürlich, muss man schon sagen, eine krasse Aufwertung. Vielleicht auch ein bisschen Pech, dass es neben der Ironman-Weltmeisterschaft stattfindet. Und dann bist du halt natürlich komplett, ich sag jetzt mal so, innerhalb der Triathlon-Bubble, ja, der Bedeutungslosigkeit ausgesetzt. Aber ja, mal schauen, wie es da so weitergeht. Okay, ein paar Worte. Wir machen mal nur vollständigkeitshalber, einfach nur, also der neue E-Sport World Champion ist Alexi vor Justus Nieschlag und Raphael Orion. Und bei den Frauen hat es Beth Potter, die neue Weltmeisterin, vor Zandert Brackmeier aus Ungarn und Georgia Tedder Brown.
Nur auch nochmal ein bisschen Klugscheißer, Aurélien Raphael
heißt. Stimmt, der. Ja.
Du sagst es
jedes ich sag's mal falsch rum. Ich sag's immer falsch rum.
Das ist ja auch ein Veteran, oder? Der Orion.
Alter, der ist schon seit Ewigkeiten.
So ein Veteran, aber er ist noch mal zwei Jahre jünger als du, Gregor.
Echt?
Ja, 88.
Ja, stimmt. Der ist Juniorenweltmeister 2007 in Hamburg geworden.
Wo du U23
bist. Ja. Genau, das ist es.
Die junge Hüpfer, gell?
Genau. Also, gestern fand das auch statt. Und die WM in St. George, wie du schon am Anfang gesagt hast. Und ja, da gehen wir doch mal direkt rein, ne? Die Woche hat ja schon mal ganz geil angefangen. Ich habe, glaube ich, alle habe ich nicht geschafft, aber
Alter, bei uns lief
Breakfast with Bob.
Bob Babbitt lief hier hoch und runter. Es hat mich schon richtig angekotzt.
Oh. Ja, aber das ist so die beste Einstimmung, finde ich, auf jede WM. Also ich kann es jetzt auch nicht bei jedem Rennen davor so gucken, aber für eine WM, finde ich, kann man sich schon da eigentlich jeden Athleten mal reinziehen. Es ist schon sehr interessant, wie das Bob auch so rauskriegt, was sie halt da so erzählen, ne?
Ja.
Ja, der ist ja auf jeden Fall super gut informiert über auch über Athleten, die jetzt, sag ich mal, nicht so ganz zu den Top-Leuten gehören. Und vor allen Dingen, also ich gucke mal Bob Babbitt wegen dem Poncho Man, und den haben sie auch nach Utah geschafft.
Ja.
Der ja fürs Intro zuständig ist. Und gebe ich dir ganz, ganz recht, Eva, sehe ich auch immer super gerne an. Und der produziert ja Videos am Alter. Laufenden Band. Also krass, Interviews, ne? Sind ja en masse vorhanden.
Ja, und wenn du musst dich halt schon super gut vorbereiten. Also wenn du mit allen Athleten, oder mit allen nicht, aber schon mit jeden Tag hat er da so 6, 7, 8 oder so. Es ist schon echt nicht ohne, ne? Mhm. Aber ja, war cool, und dementsprechend ist man dann ja auch, finde ich, relativ gut vorbereitet, wenn es dann ins Rennen geht, und weiß so ungefähr, womit man rechnen kann.
Mir hätte man allerdings, wenn wir jetzt, also bevor wir zum Fachlichen kommen, ich fand so diese ganzen Hawaii-Dinger, also halt so der Poncho Man, weißt du, so, also dieses ganze typische Hawaii-Stuff und auch im Zieleinlauf denn so die Hawaii-Blumen und so, hätte man sich sparen können, oder? Also man hätte ruhig so ein bisschen den Utah-Style oder so, oder was halt so typisch dort ist, hätte man vielleicht dann sich trauen können, das einzubauen. Also jetzt gar nicht so eine Hawaii-Ersatzveranstaltung draus zu machen, sondern halt wirklich dann zu sagen, okay, wir sind jetzt woanders und wir machen dann auch so ein paar andere Sachen. Aber gut, man wollte aber auch so ein bisschen diesen Spirit rüberbringen, und aber es war so ein bisschen, gerade der Zieleinlauf war dann komisch, wenn dann so diese Hawaii-Dinger da kamen und denkst du so, okay.
Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht, war auch ein bisschen irritiert. Vor allen Dingen vor dem Start gab es ja so ein paar Reden, und da war am Anfang auch so ein Indianer aus Utah, meine ich sogar, der so ein bisschen erzählt hat, so alles geehrt hat, so die Götter und so benannt hat. Fand ich eigentlich super cool. Und dann kamen dann die hawaiianischen Sprecher, die dann auf einmal angefangen haben, aber das hat sich ja dann komplett über das ganze Rennen hinweggezogen. Deswegen hat mich auch so ein bisschen gewundert, warum die jetzt an diesem hawaiianischen Spirit da festhalten. Klar, ist jetzt so eine Ausgleichs-WM, sagen wir es mal so. Aber ja, man kann es ja dann auch entsprechend für die Gemeinde Utah auch verwerten. Aber gut, Ironman hat da so sein eigenes Marketing vermutlich und das ziehen die ja knallhart durch.
Ja. Eine Sache zu den Ausfällen, prominenten Ausfällen vorm Rennen.
Hatten wir
Oh
einige.
ja,
Hatten wir
gab's
einige.
einige.
Da muss ich eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich höre ja seit ja, geraumer Zeit, ich weiß nicht, so lange gibt es den Podcast noch gar nicht, den Pro Try News Podcast, der quasi so aus ja, dem Kyle Glass, den kenne ich jetzt nicht so, besteht. Dann der Mann von der Cat Matthews, dem Pat Lemieux, also Mann von Gwen
Quinn
Jurgensen. Eigentlich cool, dass man mal sagt, das ist der Mann von einer Frau, dass man das
Die
mal so rum sagt,
ganzen
ne?
Spielerinnen-Männer.
Ja.
Okay.
Und dem Talbot Cox. Und gut, die sind auch so ein bisschen, ja, die machen auch so ein paar Jokes über sich selbst. Und der Talbot Cox, beziehungsweise die von ProTrain News, ach, und die Chelsea Burns habe ich ganz vergessen, sorry. Aber die
Die
ist halt,
einzige Frau ist halt vergessen,
ja,
er ist
aber die ist
okay.
nicht jedes Mal so fest dabei, sagen wir mal so. Und
Ja.
die machen halt auch so mal so Jokes über sich selbst. Und scheinbar bekommen die auch viele Nachrichten so, ja, quasi, oh, Talbot Cox, oh Mann, ey, Palmface so ungefähr, ne? Was laberst du für einen Kack? Und ich habe den letzten halt dann da gehört und habe so gedacht, ach du Kacke, Talbot Cox, was bist du für ein Typ, ne? Weil er meinte so, es war einen Tag bevor, oder ein paar Stunden, keine Ahnung, bevor er abgeflogen ist, halt nach St. George und meinte so, das Geilste überhaupt ist, dass man keine Masken mehr im Flugzeug anziehen muss. Und
Ernsthaft.
ja, yeah, und ich werde es genießen. Also in Amerika gibt es ja quasi, also wenn du dich mit Leuten unterhältst, die jetzt kurz in den USA mal waren, die sagen, ja, was ist Corona da, ne? Also was macht ihr hier, ihr Deutschen oder ihr Europäer für ein Geschiss? Jedenfalls hat er gleich so gemeint, mega geil, ich gehe erstmal ins Flugzeug ohne Maske und yes. Und dann ja, so keine Ahnung, 10, 20 Minuten später reden sie halt über die Ausfälle, wie gesagt. Und da regt sich Talbot Cox drüber auf, dass halt so Leute wie Gomez und Joe Skipper, die waren halt zu dem Zeitpunkt, als die aufgenommen haben, hatten die halt schon zurückziehen müssen. Gomez zum Beispiel wegen Corona. Und dann kamen jetzt später auch noch andere Ausfälle, zum Beispiel auch Laura Philipp und so. Und dann hat er so gemeint, ja, die Leute müssen halt, die müssen aufpassen und man kann halt nicht hier und da und dort sein. Und klar kann man sich dann anstecken. Und wenn man mal halt so auf den Social Medias so gesehen hat, wo der Gomez sich überall rumgetrieben hat oder ja, auch der Joe Skipper mit Südafrika und Pipapo. Also das haben sie ja quasi herausgefordert. Und dann war halt so, ja, okay, und wo kriegen die das her? Also von anderen Menschen halt, ne? Also zum Beispiel irgend so Idioten, die halt ohne Maske rumlaufen
Ohne Maske im Flieger sitzen zum Beispiel,
und mit Hinz und Kunst zu tun haben. Und dann meinte halt Pat Lemieux auch dann so, ja, ich meine, er ist der Social Media Mann von Lionel Sanders. Also Talbot Cox ist ja ganz nah dran an Lionel Sanders, ey. Denkst du, du kannst ohne Maske wirklich in diesem Flugzeug fliegen? Alter, wie blöd bist du denn? Du bist ja dann in St. George die ganze Zeit auch bei Lionel direkt dran. Du trägst aber mal sicher eine Maske. Und dann musste er halt auch irgendwie total so zurückrudern. Ja, und wenn ich jetzt dabei bin mit diesen ganzen Ausfällen, bei der Pressekonferenz fand ich es extrem interessant zu sehen, wie hauptsächlich die Europäer da saßen, nämlich mit Maske. Und
Genau,
der Rest
ja.
war mehr oder weniger, also die Amis waren so, ja, okay, brauchen wir nicht, ne? Die Norweger, okay, die waren schon vorher krank, das hat man ja im Nachhinein erfahren. Die haben gedacht, okay, komm, lass gut sein, wir sind eh schon, wir haben uns fast davor schon abgeschossen. Gut, bei Gustav Iden ist es ja dann auch eingetreten, dass er dann von dem Teamarzt nicht mehr das Start-Go bekommen hat. Aber jo, so viel zu dem Thema und Masken tragen, Talbot Cox, ja.
Talbot Cox ist ja sehr so religiös behaftet. Vielleicht denkt er da auch so an den Heiligen Geist, der dann alle beschützt. Also vielleicht ist es von der Seite aus zu sehen. Aber ist mir auch aufgefallen, wobei ich glaube, dass es vor allen Dingen die Deutschen waren, die sich da sehr geschützt haben, wie Sebastian Kienle und Florian Angert und Anne Haug. Und ich glaube, der Rest hatte einfach keine Masken. Also Cameron Worth und selbst Brownie saßen, glaube ich, auch ohne Masken da. Aber ist mir auch aufgefallen. Stimmt, ja.
Ja gut, die Corona-Diktatur ist halt in Deutschland auch am, muss man halt sagen, am weitesten fortgeschritten.
Hey, jetzt musst du
Du hast dieses Thema angefangen. Ich habe gedacht so, oh, jetzt lass bitte nicht über Masken reden und sowas.
Ja, aber ich fand es aber interessant. Aber man sieht ja, ob man Maske trägt oder nicht. Also eine Laura Philipp jetzt zum Beispiel, ne, die wir ja kennen.
Ja.
Da brauchst du ja keinen Vorwurf machen, Mann, was hast du denn gemacht, dass du jetzt Corona kriegst? Also die hat ja alles, sicher alles Menschenmögliche getan, um genau das zu verhindern.
Absolut.
Also das ist halt.
Und ich stimme dir natürlich hinzu, es ist nicht besonders clever, andere Menschen vorzuwerfen, also irgendwie Fehlverhalten vorzuwerfen, weil sie sich jetzt gerade mit Corona anstecken, gerade weil jetzt auch die Variante relativ ansteckend ist und man halt einfach nicht weiß. Und wenn man halt irgendwie mal in den Schwimmbad gehen muss, als Triathlon-Profi gehen, kann das immer passieren. Auf der anderen Seite zu sagen, so, oh ja, geil, endlich ohne Maske fliegen. Das passt natürlich nicht zusammen, so, aber.
Nee, und es gab ja aber jetzt nicht nur Corona-bedingte Ausfälle, das ist das eine, aber es ist halt immer ein Ritt auf der Rasierklinge, wenn man sich halt auf eine WM vorbereitet und da sind halt einige dann leider Gottes auch dann kurzfristig noch, die selbst dort waren, halt dann ja nicht mehr, haben es nicht mehr an die Startlinie geschafft. Und das ist ja schon extrem traurig und schade, ne? Also es tut einem für jeden Sportler extrem leid, auch gerade aus deutscher Sicht dann noch Caroline Lehrieder, die ja auch schon drüben war und dann nicht starten konnte. Und auch so kurzfristige Absagen jetzt noch, das war jetzt nicht, glaube ich, Corona, ne? Aber Alistair.
Ja. Das war ja auch super überraschend auf einmal.
Ja. Ja,
und da gibt es dieses eine Meme mit dem Sensenmann, der dann quasi durch das Pro-Feld geht, vielleicht kennt ihr das ja, und dann irgendwie Sam Long als Einzigster, der quasi fast überfahren wurde, aber es doch noch überlebt hat und dann die Startlinie tritt, ist halt schon krass. Also so eine Auswahlquote vorm Rennen hat man ja immer so ein bisschen, aber in dem Maße sicherlich auch nicht. Und die Felder waren ja wirklich klein. Ich glaube, bei den Männern waren es paar 30, bei den Frauen paar 20, sah aus wie so ein regionales Neroman-Rennen, würde ich mal sagen.
Ja. Ja, da waren mehr am Start, du.
Was ja denn auch, muss man sagen, thematisiert wurde, ne? Diesmal sehr guten Stream vom HR. Also muss man wirklich sagen, fand ich mega gut. Auch, dass sie so viele verschiedene Leute reingeholt haben und dann wurde es halt echt kurzweiliger. Aber da muss man schon ein bisschen schmunzeln. Mhm. Es wurden ja beide Topstars, also sowohl Jan Frodeno als auch Patrick Lange gefragt, ja, also beide haben so ein bisschen abgewandelt diese Frage bekommen, kann man das noch als WM werten, ne? Auch wenn es quasi schon vorher so viele Ausfälle gegeben hat. Und da hat natürlich Frodo, Medienprofi wie er ist, aber finde ich auch total gut gesagt, aber natürlich ist das eine komplett vollwertige Weltmeisterschaft, ne? Es gehört genauso dazu und so weiter, ne? Fit an der Startlinie zu stehen und der Rest hat es einfach nicht gebacken bekommen, aber dafür können doch, also so. Während Patrick so ein bisschen da hineingetappt ist und gesagt hat, so, ja, ich bin da so ein bisschen gespalten und naja, ob man das so und ich dachte, Alter, Patrick, das kannst du von mir aus ja selbst denken, aber das kannst du als Profi nicht bringen, während andere da an Start sind und halt um einen Weltmeistertitel kämpfen, kannst du nicht selbst irgendwie mal als ehemaliger Weltmeister da sitzen und sagen so, naja, so richtig zählt's ja nicht, weiß ich nicht, ist ja so ein schwaches, also sorry, das geht nicht. Das kannst du machen als Unbeteiligter mit einer Bierdose, der jetzt einfach nur schaut, ne? Oder können wir machen so, aber du kannst doch nicht irgendwie so.
Ja, oder das würden wir noch nicht mal machen. Also das finde ich echt nicht cool, ist, ne? Ja, muss ich sagen. Dass man da so sagt, naja, die Hälfte war ja gar nicht da, inklusive mir.
Also natürlich kann man ja darüber diskutieren, wie die ganzen Umstände waren und auch, also das ist ja gar kein Thema, aber so. Naja. Ja, aber Medienkompetenz, super wichtig heutzutage.
Auf jeden Fall, aber er wirkt auch sehr nervös. Ich glaube, der war einfach sich gar nicht bewusst, was er da sagte. Aber der, wie du schon meinst, der Herr Frodeno, wie ein Profi, ausgepufft. Aber seine Lache war schon ein bisschen überheblich. Also der hat ins Mikrofon gelacht, hat der alter Schwede, ey.
Ja, ja.
Als würde es ihm nichts ausmachen, da nicht zu starten, so in etwa.
Du,
aber, nee, das hat man schon gemerkt, ne?
Du hast gemerkt, dass es ihn extrem getriggert hat. Und ich weiß, wir nehmen es, das Sahnebonbon nehmen wir uns jetzt mal so ein bisschen vor, aber hey, komm, dieser Elefant steht ja im Raum und lass ihn mal nehmen. Christian Blumfeld ist, also nicht nur, dass er der erste Athlet ist, der amtierende, also er ist der amtierende Olympiasieger, der jetzt auch Ironman-Weltmeister ist. So. Und er ist nicht nur das, er ist noch der amtierende Kurzdistanz-Weltmeister. Also er ist, hat zeitgleich alle drei großen Kronen drinne. Also er ist Weltmeister auf der Kurzdistanz, er ist der Olympiasieger, er ist der Weltmeister. Wann, allein diese Kombination, allein das einer, weil Frodo war niemals Kurzdistanz-Weltmeister, allein diese Kombination ist das allererste, unabhängig davon, dass es zum gleichen Zeitraum, also zum
Ja, aber das ist ja das Ultrakrasse. Das
und
ist
jetzt auch noch quasi, klar, es hat alles seine Entstehungsgeschichte, das liegt natürlich auch, Olympia war verschoben, dann galt Olympia quasi auch als Rennen in der Weltmeisterschaft der Kurzdistanz drinne, das heißt, ne, das war schon mal super vorteilhaft für ihn, für die Wertung und dennoch diese ganzen Umstände mit St. George. Aber er hat es gepackt. Deswegen hätte ich, also ich hätte Christian Blumfeld nie auf eins gesetzt, weil ich dachte, ah nee, also das ist so ein großes historisches Ding, das wird nicht gehen. Und man hat, und Frodo hat es ja so durch die Blume gesagt, ne? Er hat ja gesagt so, ja, es wird schon noch Hassliebe geben. Ne? Also er hat schon sehr freundlich gesagt so, Alter, das kotzt mich jetzt schon an, dass so ein großes Ding da, also natürlich gönnt er ihm das total, ne? Aber wer Frodo kennt, wir kennen ihn, also oder ihn einschätzen kann, der weiß natürlich.
Und er war jetzt über wie viele Jahre der Einzige, der es geschafft hat, als Olympiasieger, das auch als Weltchampion. Ja, und das hat, das macht ja auch irgendwas von seinem GOAT-Status aus, letztendlich. Und das ist ja, jetzt ist halt richtig am Wanken. Und Christian Blumenfeld ist halt jetzt auch noch nicht irgendwie 35 und oder älter und hat jetzt noch ein, zwei Jährchen oder so. Also man muss natürlich mal sehen, wie sich das so weiterentwickelt. Aber der ist ja jetzt nicht am Ende seiner Karriere. Also der
28.
Ja, und ich meine, wenn man auch bei Breakfast with Bob, ich weiß jetzt gar nicht, wer es gesagt hat, aber hat so gemeint, ja, ich kenne Christian schon von Ewigkeiten, von seiner Kurzdistanzzeit. Und ich weiß noch, ich habe das erste Mal Christian Blumenfeld wahrgenommen, damals, das war 2013 in Auckland beim WTS-Rennen.
Ach echt?
Ja, und da war es halt so ein unscheinbarer Norweger, der hinten halt um die letzten Plätze halt da so mitgemacht hat, ne? Ja. Da hättest du, und der wurde damals, ich weiß noch genau, Hanna Philippin hat ihn immer Blumentopf genannt. Und auch viele andere, ach, der Blumentopf da, ne? Wenn du überlegst, was der Blumentopf, das war 2013, jetzt haben wir 2022, was aus dem Typ jetzt so geworden ist, ey, es ist halt abnormal krass, ne? Es ist also unfassbar.
Ja. Ja, das ist schon beeindruckend. Wann war der Sweep in Bermudas? War das 2016 oder 17? Oder?
Nee, da hast du schon aufgehört, ne? Ja.
2017, dann sagen wir mal. 2017 oder 2018. Aber was seitdem passiert ist, weil man muss ja auch sagen, die Norweger haben eigentlich jetzt gerade auch aktiv alle großen Titel. Der Iden ist ja noch 70.3 Weltmeister. Ja. Genau. Also Norwegen hat im Prinzip Kurzdistanz Weltmeisterstitel, Olympiatitel, 70.3 Titel. Und den Ironman Full-Distance-Titel, alles in Norwegen. Ich weiß, ich glaube, einige Leute nervt es schon langsam, so Norwegen, 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 aber
ja gut, aber da kommst du halt jetzt nicht vorbei.
Da kommst du nicht vorbei.
Ja. Ja, das ist schon brutal. Vor allem, wenn man sich jetzt überlegt, dass 70.3 WM dieses Jahr auch in St. George stattfindet im September und das ein Kurs ist, das, den die Norweger auch kennen. Ich weiß nicht, ob jetzt der Blumenfeld auch mitmacht, aber für so einen Iden oder so, da ist es eigentlich schon relativ hoher Favorit, dass er da auch da wieder performt, wenn er gesund ist.
Das könnte aber, das muss jetzt eigentlich die logische Konsequenz von Blumenfeld sein, weil das letzte Rennen in der WTS-Serie.
Oh. Ja. Ah. Ja, das letzte Rennen in der WTS-Serie.
Das letzte Rennen in der WTS-Serie ist im November. Das ist Abu Dhabi, Ende November sogar. Mhm. Das heißt, bis dahin steht der Weltmeister auf der Kurzdistanz noch nicht fest. Das heißt, wenn die 70.3 WM im September ist und Christian Blumenfeld schafft es dort, 70.3 Weltmeister zu sein, dann könnte er der auch noch sein, der Erste, der quasi amtierender Kurzdistanz-Weltmeister und der Sieger, 70.3 Weltmeister und also, ja. Just saying.
Ein Mann der Superlative.
Braucht mir keiner erzählen, dass das jetzt nicht in seinem Kopf ist.
Ja, also 100, also das, und was macht das mit Frodo?
Und was macht das mit Frodo? Frodo ist Aufgabe, muss es jetzt sein, sich jetzt quasi auf, kostet es, was es wolle, auf die 70.3 WM vorzubereiten und ihm wenigstens dieses Monumentalstück quasi irgendwie aus der Hand zu reißen.
Dass er das nicht macht. Ja, weil das macht ihn ja dann quasi
noch unsterblicher.
Oh Gott, wir beschwören hier irgendwas herauf, was.
Ja gut, also diese Konkurrenz, die wird es geben. Also das ist ja auch etwas, was Frodo ja komplett befeuert und er hat das ja sehr gerne. Er sucht sich ja immer wirklich aktiv so diese Gegner und baut die ja gerne auf. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Christian Blumenfeld das zum Beispiel auch ganz gerne annimmt. Mehr als ein Patrick Lange zum Beispiel. Patrick hat ja, also es hat man ja gemerkt, diesen Status des großen Konkurrenten nie so richtig auch öffentlich annehmen wollen. Also einfach, weil er ja selbst weiß, ich ticke motivationstechnisch einfach anders als Frodo. Frodo braucht es. Er braucht so diesen Gegner, er braucht so diesen Banter davor und die Sprüche und so diese ganz große Konkurrenz. Alistair wäre noch ein Typ, aber der bringt es gerade nicht. Sorry, ja, dass ich so hart sage.
Das ist so schade.
Aber das wär so ein Duell, sage ich mal. Und Christian könnte ich mir schon darauf vorstellen, dass er darauf einsteigt, beziehungsweise die Norweger generell. Ne?
Gustav, ach, die steigen auf alles ein.
Die sind also, ja, also was Ansagen angeht, da ja auch immer, halten sich ja nicht hinterm Berg zurück.
Aber du siehst, Gustav hat es halt auch nicht an die Startlinie gepackt. Also da läuft auch nicht alles immer nur, da ist auch der Sport einfach nur hart und teilweise auch dann sehr traurig. Ne? Also Gustav Iden hatte ich zum Beispiel ja eigentlich schon an eins gesetzt für mich. Also wir haben leider davor, kann man jetzt immer leicht sagen, ne? Ich habe gedacht, das und aber für mich war schon Gustav Iden und auch Alistair Brownlee schon.
Ja, mit Alistair bin ich echt vorsichtig geworden. Alistair hat mir inzwischen echt. Alistair muss jetzt, auch wenn ich ihm die Daumen drücke, aber der muss jetzt echt mal wieder zeigen, dass, dass was geht. Gut. Wir haben ja, also nach diesen ganzen Spekulationen und so, sage ich jetzt mal, oder nach diesem. Nachdem wir die historische Bedeutung geklärt haben,
steigen wir mal ein ins Rennen.
Wollen wir mal so ein bisschen detaillierter einsteigen?
Ja, gerne.
Also.
Ja, was sagt ihr denn zum Schwimmen?
War halt Schwimmen, ne?
Ja, also die Schwimmstrecke fand ich eigentlich ganz cool aus. Ich meine, das ist ein Landstart, das gab es ja bei einer Ironman WM auch noch nicht. Normalerweise im Hawaii als Wasserstart angeordnet. Dahingehend fand ich es eigentlich mal ganz nett. Das Feld sah natürlich überschaubar aus, das war klar. Die ganze Location vor Ort sieht natürlich auch nicht so ganz so spektakulär aus, also quasi T1 und T2 fand ich jetzt im Rahmen fand ich jetzt nicht spektakulär, was das jetzt angeht. Oder gab es da was anzumerken, Eva, was Schwimmen angeht speziell?
Nee, also nur, dass mir so Frauen wie Anne schon echt extrem, wie soll man sagen, nicht Leidtaten, aber die leiden halt unter diesem kalten Wasser schon echt am meisten. Und das ist schon was, ja, ist halt dann echt was komplett anderes als Hawaii, ne? Anne, man hat es ja auch beim Wechsel gesehen, die hat ja echt Probleme gehabt, ihren Neo auszuziehen, weil sie sicherlich, wenn man Anne hat gefühlt irgendwie unter 5% Körperfett, das ist echt brutal hart. Und jeder, der schon mal so ein bisschen am Limit war, so was Gewicht oder so angeht und mal sich so, dann ist einem eh schon, wenn man im Pool ist, oft kalt und man friert viel und so. Und Anne ist ja absolut austrainiert halt. Und boah, das ist
echt hart. Verstehe ich, aber auf der anderen Seite denke ich mir, sie ist ja Profi, es gibt verschiedene Neo-Varianten, mal dicker, mal dünner, man kann irgendwie mit Thermoskanne und warmem Wasser nachhelfen, doppelte Badekappe auf.
Hat sie alles ja gemacht auch. Sie hat ja auch eine Neopren-Badekappe als eine der wenigen.
Und letztendlich muss man ja sagen, hat sie ja auch gut gemacht, also sie ist ja gut geschwommen.
Ja, mega.
Ja, und es hat auch mal, kurz hat es beim Neo-Ausziehen gehakelt, aber längst nicht so wie bei der Vanilla Language.
Aber das lag ja nicht an der Kälte bei der Vanilla Language, also da war ja der Reißverschluss.
Aber also insofern würde ich sagen, war das jetzt ja bei der Anne kein limitierender Faktor, oder?
Nee, die hatte ja auch ein richtig gutes Schwimmen. Also einmal ist es so, das hat ja auch der Jan Silbersen so gesehen, oh, jetzt ist es gerade so ein bisschen, manchmal war es so kurz vorm Reißen, aber dann hat es ja echt gemacht und war ein super geiles Schwimmen, aber natürlich kämpfst du schon auch danach noch allein mit dem Ausgleich dann irgendwo Kaloriendefizit, also du musst ja dann direkt irgendwie versuchen nachzuführen und dann musst du ja wieder warm werden und, aber ja, an sich war das halt auch mal ein interessantes Schwimmen, so zu sehen.
Ja. Vor allem, wenn man sich die Tage vorher angeschaut hat, mit dem Wind und mit den Bedingungen außen vor, war das Schwimmen ja relativ human. Es war ja wirklich relativ glattes Wasser. Und daher war, sag ich mal, vom reinen Ablauf her im Wasser eigentlich relativ gut zu schwimmen. Man hat ja gesehen, Boris Stein hatte ja eine Panikattacke. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt auch durchs kalte Wasser war oder durch das Gedränge. War mir jetzt nicht so ganz klar.
Wobei
aber
das ja eigentlich noch, also gut, wenn du in so einer Zweikampfsituation bist, kann das natürlich vielleicht passieren, aber eigentlich war das jetzt auch nicht so, die erste Boje kam ja jetzt auch nicht mega schnell, würde ich sagen, und eigentlich bei so einem relativ kleinen Feld.
Ja gut, aber so eine Panikattacke kriegst du auch mal ohne das, oder ja, hat vielleicht jeder schon mal erlebt.
Das ist halt ärgerlich dann, ja. Das
ist richtig hart dann.
Ja, auf jeden Fall. Also kurz vor Sonnenaufgang ging der Start los. Die altbewährte Startkanone wie in Hawaii wurde auch gezündet. 20 mal 30 Zentimeter klein, war schon witzig zu sehen. Ja, und dann ging es eigentlich relativ schnell los. Wie fandet ihr das so generell von den Startabständen, Männer zu Frauen, waren glaube ich 15 Minuten?
Fünf waren es.
Fünf?
Ja, fünf Minuten. Und das fand ich echt kurz. Und man hat ja gesehen, ey, die Hayley Tura, die ja mit Abstand als schnellste Frau da rauskam, ey, wie schnell die halt auch auf die Männer aufgeschwommen ist, ne? Ja, ich fände schon, also ich hätte 15 Minuten besser gefunden, um ehrlich zu sein.
Ja.
Also 5 Minuten ist schon wenig.
Aber meinst du, hat das Frauenfeld irgendwie
Ja gut, die Hayley Tura hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Aber wenn du dann wenn du da noch ein paar Männer um dich rum hast als erste Frau, kann das gegebenenfalls schon verzerren. Und es waren halt diesmal Lucy Charles nicht am Start. Und
das stimmt. Lucy Charles hätte vielleicht sogar noch in so ein Main-Pack reinschwimmen können.
Und wenn man das überlegt, also ich finde 5 Minuten nicht gut, nicht richtig. Ja. Also es ist schon viel zu eng. Ja gut, aber es hat ja jetzt in dem Sinne, hat halt auch Hayley Tura überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Und von daher, ja, muss man das jetzt so mal abhaken.
Ja, glücklicherweise aufgrund des Feldes war das dann wahrscheinlich in Ordnung. Aber generell, da hast du schon recht, das kann dann schon. Vor allem gerade so eine Dani Rief, die sich ja dann auch wieder gefangen hat auf dem Rad. Und eine Lucy Charles kannst du dann auch, die können ja dann auch wirklich dann teilweise so Radspitze treten, wo sie dann einfach im 12-Meter Abstand bei Männern hinterherkommen.
Ja, und also guck dir an, was Daniela Rief in der zweiten Hälfte Ironman da gemacht hat, ne? In Hawaii. Also die kann da echt auch mitfahren.
Ja.
Ja, gut.
Also doch lieber, wie jetzt in Kona kommt, 2 verschiedene Tage.
Oh, das habe ich auch zu Gregor schon gesagt. Also ich freue mich fast nicht auf Hawaii, ne, dieses Jahr. Weil wer verfolgt denn jetzt donnerstags die Frauen? Also wer bleibt denn 2 Nächte, also einmal von Donnerstag auch auf Freitagnacht, also irgendwer muss ja bestimmt auch hier noch arbeiten und dann nochmal Samstag auf Sonntag, also mir tun die Frauen da echt leid, ne? Ich meine, wenn man das im nächsten Jahr tauschen würde, dass die Frauen dann samstags und die Männer donnerstags, würde ich sagen, okay, ausgleichende Gerechtigkeit, aber so,
Tja.
Ja gut. Auf der anderen Seite hast du ein faires Rennen.
Ja, aber hat man so ein unfaires Rennen? Also ich fand es eigentlich jetzt auch ganz, ganz gut gemacht, ne? Wie man immer mal von den Männern zu den Frauen switcht und so. Mhm. Also, weil das Radfahren ist ja schon extrem lang. Dann macht es doch eigentlich interessant, wenn man auch immer mal wieder die unterschiedlichen Rennszenarien so sieht. Aber ja, gut, das ist mein persönlicher Eindruck. Aber gut.
Ja, werden wir sehen. Wo sagst du, Radfahren extrem lang? Ging, aber wie gesagt, also Radfahren, wo ich sagen, war auch diese taktische Komponente schon sehr früh fix, ne? Und hat sich ewig lang so durchgezogen, ne? Ich sag mal, so bei den Männern, diese Fünfergruppe, die sich quasi dann gefunden hat, und ich glaube, die auch extrem froh waren, dass sie sich zu fünft hatten. Und dann hinterher, ich sag jetzt mal, so ein bisschen die Überbiker.
Ja, die waren keine Überbiker. Die konnten halt nicht schließen. Guck mal, Cameron Worth konnte, und der hätte ja wurde ja im Vorfeld.
Aber ich sage jetzt mal so, die als Überbiker gehandelt werden. Also,
Übrigens, also nochmal ganz kurz: Bob Babbitt und Cameron Worth. Das muss man gesehen haben, finde ich. Also, das fand ich extrem inspirierend und mega geil. Ja, weil Cameron Worth erzählt dann halt nochmal von seinem Paris-Roubaix, wo er ja im führenden, also im Team war, das dann mit Dylan van Baarle gewonnen hat, und Paris-Roubaix war einfach dieses Jahr auch einfach mega geil. Und dann so von Cameron Worth auch so zu sehen, wie hammer cool das ist und wie er so drauf, wie er in diesem Pro-Tour-Team so dabei ist und jetzt halt dann mal so switcht und das alles, ich fand's richtig geil. Oder auch Cameron Worth hat so eine Art, auch das so, der ist halt auch so ein cooler, lockerer Typ, wie er das so erzählt, ne?
Ja, so laid back.
Ja, also das kann man sich auch jetzt, finde ich, im Nachgang Wo man ja jetzt gesehen hat, dass Cameron Worth leider überhaupt keine Rolle gespielt hat, kann man sich aber nochmal reinziehen. Aber ich finde es halt schon auch inspirierend, dass so ein Typ ja wirklich kaum geschwommen ist und er hat jetzt nicht wirklich, also er schwimmt halt dann auch im, so mit Sebi und Lionel und so in der ähnlichen, in so einer Gruppe halt mit und kann halt auf dem Rad aber nicht nach vorne die Lücke schließen. Da waren wir ja gerade eben.
Ja.
Und das hätte man ja im Vorfeld schon gedacht, dass Cameron Worth die von hinten gegebenenfalls schon eher noch ranfährt. Und das zeigt einfach mal wieder, wie krass stark auch, das muss ich jetzt auch mal sagen, Florian Angert ist. Weil der hat ja auch vom Rad ja das auch so mit initiiert und ich komme echt nicht klar. Ich finde es mega geil, weil ich kenne Flo, als er noch auf dem Rad von seinem Opa da unterwegs war, ne? Und Schwierigkeiten hatte, im Wiegetritt irgendwie locker zu fahren. Es ist einfach nur eine Hammerentwicklung.
Also ich finde das auch mega spektakulär von Flo. Ich kenne ihn ja auch schon lange. Ich hatte jetzt letztens irgendwie so ein Bild vor mir. Das war Triathlon Buschütten 2016. Da war Böcherer auf 1, knapp dahinter Angert, ich auf 3. Und da war er noch relativ jung und ist schon saustark abgefahren. Und sieht man so die Entwicklung, die er vollzogen hat. Aber, was ist aber? Ich fand die anderen Jungs aber auch mega stark. Also die ganzen Leute vorne in der ersten Gruppe. Und da hat sich ja keiner versteckt. Sei es ein Braden Curry oder Sam Laidlaw, der ja auch ganz neu ist irgendwo. Ja. Ich meine, bekannt war der ja schon so ein bisschen, aber ganz jung, also ganz junge Athleten, die auf einmal so richtig aufs Gas drücken.
Teilweise. Und auch so ohne Scheu, ne? Alle so zusammenarbeiten und so richtig, also wenn man Braden Curry, wie der auch auf dem Rad gearbeitet hat, ne? Also der war sich jetzt auch nicht so, oh, mal gucken, ich muss halt auch noch laufen, sondern gut, der ist auch im Laufen, denkt man immer, er rennt los für einen Zehner, ne? Wo du denkst, ey, Alter, es ist ein Marathon, mach easy. Gut, aber der bounced da
los. Ey, aber habt ihr das Video gesehen? Ich glaube, das war von der Crew vom Andy Potts. Das ist die erste Spitzengruppe. Da gab es irgendwie anscheinend so eine T-Kreuzung. Da sind die dann irgendwie auf die andere Straßenseite gelotst worden. Die sollten also rechts abbiegen, aber waren dann quasi auf der linken Seite von der Rechtsabbiegerspur und nicht auf der rechten Seite und mussten dann aber über den Mittelteil, was wie so eine Art Verkehrsinsel war, so gefühlte 30, 40 Zentimeter hoch, komplett drüber hopsen.
Ach du Scheiße, also, das habe ich nicht gesehen, ja.
Ja, das kam heute irgendwie raus, das war irgendwie aus der Crew vom Andy Potts, der hat das so gezeigt, da wurden die komplette erste Gruppe komplett falsch auf die andere Straßenseite geführt.
Mann. Also das hätte man ja einfach komplett disqualifizieren müssen.
Ja, oder so, genau. Aber das fand ich schon krass, dass man da, dass es solche Fauxpas gibt in der Orga. Weil, also man weiß ja, das ist ja auf dem 70.3-Kurs, der eigentlich etabliert ist, durchgeführt worden, bis auf diese eine Sequenz, die sie für den Ironman quasi nochmal angebracht haben, nochmal irgendwie 2 Kilometer oder 200 Meter, ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall nochmal eine Minischleife drin und da ist es passiert, also das fand ich schon krass, aber zum Glück alles gut gegangen für alle Athleten, waren sehr souverän, aber das kostet halt auch Zeit, ne? Und die Spitzengruppe war aber trotzdem schneller als die Verfolger, das will ich damit sagen.
Ja, und dann halt aber auch noch eine Sache, die passiert ist, weil du es gerade sagst mit Fauxpas, also es war wohl nicht Andy Treitz Fauxpas, dass er da gestürzt ist. Also da hat auch irgendwie das Motorrad ihn auf einen Schlag so ausgebremst und ja, das Rennen dann im Krankenhaus beendet. Oh, das ist auch extrem bitter. Also, und gerade Andy Treitz ist ja auch schon so viel passiert, so viel Scheiß da. Und oh, das ist eine Weltmeisterschaft. Und Ironman kriegt es auch teilweise nicht hin. Und wie eng teilweise der Radkurs so war. Weil das ja hin und zurück, out and back, Sections dann noch drin waren. Boah, ich weiß nicht, ich finde das extrem schlecht gemacht so. Also auch gerade aus Sicherheitsaspekten der Athleten gegenüber und auch die Absperrungen scheinen ja immer noch mal so semi zu sein. Und das darf nicht sein, dass da irgendwelche Autos und in Amerika fahren halt leider Gottes, hat man ja gesehen, eigentlich da gibt's nur Monster-Vans, ne? Also...
Ja, das ist schon tragisch, wenn ein Athlet dafür nichts kann. Setzen wir mal so voraus. Ich meine, Andreas Treitz kann ja Radfahren, ist technisch sehr versiert. Ja. 2019 ist er ja leider auch gestürzt bei der 70.3 WM.
Habe ich gerade dran gedacht. Abfahrt. In Nizza.
Ja, das war jetzt ein blöder Zufall, aber wer Andi kennt, weiß, dass der auch technisch sehr, sehr, sehr gut Rad fährt. Also kann man davon ausgehen, dass es wirklich da über diese Rennorganisation, über dieses Motorrad, Die haben dann auch nicht so diese Routine. Was in Deutschland sind jetzt oftmals Motorradfahrer, die bei der Tour de France irgendwie im Einsatz sind oder halt bei den Radrennen.
Oder das jedes Wochenende machen. Also das ist ja dann auch so eine Sache. Ja.
Ich weiß nicht, ob die in Amerika jetzt einmal aus dem lokalen Harley-Club da welche nehmen. Weiß ich jetzt nicht, aber das ist jetzt so ein bisschen, vielleicht fehlt da auch so ein bisschen die Routine von der Seite.
Ja, und das ist so und das darf nicht sein.
Auf keinen Fall.
Meiner Meinung nach. Das darf einfach nicht sein.
Die Athleten müssen einfach in einem geschützten Umfeld sich bewegen dürfen.
Ja, aber gut, was sollen wir? Jedes Mal reden wir wieder davon, ne?
Ja.
Und immer wieder passiert so ein Mist.
Ja, aber erwähnen finde ich da trotzdem nicht so schlecht, weil wenn man halt immer wieder sagt, Sicherheitsaspekt hier und dort, dann
irgendwann würden sie uns hören.
Nein, irgendwann kommt auch mal so das Bewusstsein, dass man sagt, so, okay, eigentlich, also es ist ja wirklich jedes Mal was, eigentlich geht das ja nicht und eigentlich müsst ihr ja mal und so, weil ich glaube, dieses Bild ist vielleicht irgendwie noch gar nicht so existent.
Ja,
ne? Naja.
Aber wie fandet ihr so den Radkurs generell, was so dieses Panorama angeht, mit den Bildern, die sie gezeigt haben?
Ich fand's schon geil, muss ich sagen. Also ich fand, das war jetzt nicht ja einfach nur pure Wüste und also dieser Snow Canyon Bereich und diese Nationalparks, die sind ja schon, die haben ja schon was, ne? Also nicht unbedingt den geilen Straßenbelag, was man so gehört hat. Also gerade da sind ja Bereiche, wo der Asphalt auch extrem so rau ist oder so Flickenteppich manchmäßig. Das ist scheinbar dann auch nicht so geil, mit dem TT da zu fahren, aber an sich fand ich die Bilder schon toll.
Was mich überrascht hat, weil es wurde ja oft kommuniziert, dass der Radkurs ja vor allem in der zweiten Sektion oder vielleicht sogar im letzten Drittel schwerer wird. Und da war man ja schon im Voraus mal total gespannt, was macht das mit dem Rennen? Weil man ja auch gerade auf Hawaii immer öfters beobachtet hat, so dann schwerer wird, wenn vielleicht auch der Wind dazu kommt, dann kommt so auf dem letzten Drittel nochmal so richtig der Abstand, ne? Allein schon, wenn man jetzt irgendwie so Frodo guckt, wo der damals, das war also in der letzten Hawaii-Austragung nochmal quasi weggefahren ist und da nochmal die Zeit gut gemacht hat. Und das wurde im Vorfeld, finde ich, so oft angesprochen und so auch von den Athleten auch so oft kommuniziert, dass so, das letzte Drittel und mal sehen, was denn. Also dann geht's halt richtig los, dann sind nämlich alle schon mal müde und so weiter und so fort. Und eine Separation ist da kaum eingetreten, also weder vorne noch hinten. Also die Gruppen sind einfach mal, so wie sie waren, ziemlich zusammengeblieben, auch also über die komplette Radstrecke hinweg. Und das spricht dann auch für eine extrem disziplinierte Gestaltung des Radparts irgendwie, ne? Also man hat wirklich, also auch gerade auch vorne, auch wenn sie vielleicht teilweise relativ neue Athleten waren, so kam es mir vor, echt, sie waren mit der Situation extrem happy, so sich zu fünf zu haben und haben sich gegenseitig geholfen. Und keiner hat auch so, man hat ein bisschen spekuliert, wie Florian Angert das dann macht, wo er sagt, okay, über die Kuppe drücken und so bla bla bla. Aber letztendlich, glaube ich, waren alle froh und wollten auch sich zu fünf zu als Gruppe erhalten. So, und haben das extrem diszipliniert durchgezogen. Und da ist es eben halt eigentlich gar nicht so eingetreten, dass sich irgendwelche aufgeraucht haben. Auch in Christian Blumfeld, der ja ewig lange alleine gefahren ist und eigentlich so ein bisschen zwischen den beiden Gruppen hing. Hat es ja auch ziemlich diszipliniert gemacht, wurde dann natürlich eingeholt von der Gruppe hinten und ist dann dort mitgefahren. Sehr diszipliniertes Radfahren soweit und wenig große Einbrüche.
Oh, und dann müssen wir halt noch auf alle Fälle, wir mischen jetzt gerade auch so ein bisschen, ne? Männer und Frauen, aber ist ja okay, oder? Also ich finde,
die Rennen waren ja auch
gleichzeitig. Wir müssen unbedingt, also Daniela Rief, ich fasse es nicht, was ein Radfahren das ist. Eine 4,37 ist sie gefahren und wenn man mal halt so durchs Männerfeld durchscrollt und so die Zeiten so sieht, klar jetzt nicht der ersten fünf, die waren schon auch, würde ich sagen, outstanding so von den Männern, aber sie ist echt nicht weit hinter viel, also da müssen einige Männer echt gucken, ne? Da fängt halt an, David McNamee ist gerade mal 10 Minuten schneller, Matt Hansen 2 Minuten, dann gehen wir Peter Hemmerick. Also, weißt du, du bist ja auch gegen die alle schon gefahren, ne, Horst? Ey, der macht 7 Minuten.
Keine schlechten Athleten.
Nee, also richtig, richtig krass. Oder,
Das ist ein total guter Hinweis, weil ich finde das genauso. Die Radleistung von Daniela Rüff war das mit Abstand spektakulärste auf dem Rad, was ich gesehen habe.
Ja, das sehe ich auch so.
Also das war wie eine Maschine, unglaublich stabil und stark. Und man darf ja nicht vergessen, die ist ja komplett außen vor, was Renndynamik angeht. Also macht ihr eigenes Ding. Ja, also die muss jetzt sich selber pacen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man nicht diese großen Temposchwankungen hat. Auf der anderen Seite musst du ja mental dafür bereit sein. Und wenn man die Vorgeschichte von ihr kennt,
ultra krass,
mit den Rennen, die jetzt so ein bisschen durchwachsen waren, Abbrüche hatten, dann die letzte WM, bei der sie performt hat, schon so lang her ist, da musst du dir das auch wirklich wollen und können. Deswegen war die Radleistung von ihr umso höher einzuschätzen.
Ja, und auch wie du das sagst, auch sich selber pacen. Wir wissen ja, sie hat jetzt keinen Trainer mehr. Ne? Man hatte auch in der Übertragung vielfach immer so gehört, auch von Philipp Seib oder sowas, hier die Flo oder auch Lisa Nordin, die haben ihre Pacing, ihre Watts, ne? Oder Sebi. Die gucken und da kann man dann auch erklären, okay, der fällt jetzt zurück oder so und so, weil die von ihrem Trainer genau gesagt kriegen, aber wenn du dein eigener Chef bist quasi, ne, so, und dir das selbst so überlegst und dann sowas da aufs Parkett bringst und eben halt dann, und sie ist ein Sub-3-Marathon gelaufen. Das kommt ja halt auch nochmal dazu. Also, das haben zwei Frauen geschafft in dem Feld.
Drei.
Das finde ich halt wirklich, das ist wirklich absolut großartig. Ja, also. Ja, und das macht sie halt jetzt, finde ich, noch mal mehr zum weiblichen greatest of all times. Ja. Ja, also das wollte ich jetzt nur auch auf alle Fälle mal dazu noch sagen. Und Cat Matthews ist ja auch eine Radmaschine. Die Leistung von ihr mit ihren 4,44 ist auch mega stark. Und das zeigt ja einfach noch mal mehr die Extraklasse von Daniela Rief und dann so einen starken Marathon noch zu laufen und auch im Schwimmen voll dabei zu sein. Also das ist, sie ist ja unangefochten halt einfach die Nummer eins. Mhm. Und ja, schade, da konnte Anne, die auch echt ein super Rennen, würde ich sagen, gemacht hat.
Ja, es wird immer so ein bisschen auf ihre Radleistung gesagt, ja, da hätte es aber...
Aber man muss halt auch die Athletin, Rahmen, ne? Ja, man muss auch immer die Athletin auf dem Kurs anschauen, also... Ja. Das, dem Kurs, also wenn du unter 50 Kilo wiegst und irgendwo eine Bergabpassage dabei ist, dann ist es einfach kacke.
Dann wird schwer.
Das ist wirklich hart, ja. Klar hat man... Nichtsdestotrotz,
wegen der ganzen Höhenmeter, über 2000 Höhenmeter und das mit so schnellen Radzeiten, klar, wir haben diese geringen Luftwiderstand, durch die Höhe irgendwo, dann die schnellen Abfahrten, die langgezogenen Abfahrten, aber trotzdem, die Radsplits waren ja durch die Bank weg sehr schnell. Und wenn man so auch so die Athletinnen und Athleten hört, da hat sich keiner zurückgehalten. Ne, da ist ja wirklich jeder so im Rahmen seiner Möglichkeiten mehr oder weniger gefahren. Mhm. Und da wurde meines Erachtens da jetzt nicht groß taktiert.
Nee.
Ja, den kann ich mich, den kann ich mich voll so anschließen. Aber ich sage jetzt mal auch mal ganz ehrlich, bei einem relativ kleinen Feld, das muss man ja schon so sagen, da bleibt ja auch nicht mehr viel übrig. Also irgendwo, also da hast du ja auch einfach nicht mehr diese Felder, die sich dann auch irgendwie zusammensetzen können und wo du halt noch irgendwie groß was machen kannst.
Ja, aber wie cool ist es eigentlich mal gewesen, ne? Wenn du immer gesehen hast, auf dem Highway immer nur bam, 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 einer hinterm anderen und sowas. Und dann ging es ja wirklich teilweise erst, als die dann schon lang von Javi wieder runter waren, so die letzten 30 ging mal vielleicht was ab oder so, ja. Aber jetzt finde ich, also von Anfang an war es halt schon recht cool so zu sehen. Und auch einfach mal zu sehen, dass bestimmte Lücken einfach nicht mehr zugehen, schon von Anfang an nicht.
Ja, ach so, ich glaube, das sind gewisse Athleten, ja.
Ich meinte eigentlich ein bisschen anders. Ich meinte eigentlich, dass bei den Frauen halt irgendwie so gefahren wurde, so nach Motto eigenes Rennen und keine, klar, die Männer, also und kein, also, ne, jede Frau macht ihr eigenes Rennen und fährt das mit ihr Ding ab. War bei den Männern jetzt auch. Aber ich finde, auf Kona sind mehr Leute hochgegangen. Ich finde, man hat in Kona viel öfter die Situation gehabt, dass irgendwelche Leute...
Waren ja auch größere Felder.
Ja, aber dass mehr Athleten irgendwie denn irgendwo mitfahren wollten und gesagt haben, ich muss auf jeden Fall hier in dieser Gruppe bleiben. Weil das habe ich immer erwartet. Ich habe immer erwartet, dass diese Fünfergruppe irgendwann auseinanderfliegt, weil einer attackiert und vielleicht so ein, zwei sich komplett übernommen haben. Aber auch beim Laufen muss man ja sagen... Alle, die dabei waren, klar, hat sich nicht jeder, vielleicht ist der eine oder andere vielleicht leicht in seinen Erwartungen geblieben, aber alle haben eine echt saubere Leistung gezeigt und irgendwie, und mich hat es erstaunt. Und wenn ich jetzt mal so an Kona zurückdenke, teilweise mit Maurice Clavel fällt mir da ein oder Alistair, also Da gab es schon so einige, wo ich sage, okay, die sind halt um jeden Preis mitgefahren.
Oder Lionel, der ist auch hochgegangen.
Oder Lionel hat auch, oder einige wollten auch quasi die Lücke schließen. Und das war irgendwie in diesem Rennen so gar nicht. Also es haben sich echt wenig Athleten irgendwie komplett übernommen oder sind irgendwo mitgegangen, wo sie nicht konnten, gar nicht. Mhm. So.
Ja, aber es hängt so ein bisschen mit dem Streckenprofil zusammen. In Hawaii hast du ja, sag ich mal, bis zum Wendepunkt diesen Anstieg und deswegen versucht ja jeder da irgendwie dabei zu bleiben, weil auf dem Rückweg, wenn es gut läuft, in Anführungszeichen, bist im Express und dann schießt du quasi automatisch nach Hause oder reißt halt aus wie in Frodo. Deswegen, das ist ja so ein bisschen der Hintergrund. Und wir haben jetzt hier die Situation, dass wir quasi diese Anstiege, diese Höhenmeter ja in der zweiten Hälfte hatten. Ne? Das kommt natürlich auch erschwerend dazu. Aber klar, beim Laufen hat mich das auch gewundert oder beziehungsweise erstaunt, dass dann wirklich eigentlich fast alle dann trotzdem irgendwie gut, also in Anführungszeichen, irgendwie ordentlich durchgekommen sind und keiner jetzt wirklich richtig hochgegangen ist, gewandert ist groß. Ja, also war ein interessantes Feld. Vielleicht auch ein Learning, dass man vielleicht Felder mal kleiner hält. Ich weiß es nicht. Ist natürlich für einen Profi immer blöd, wenn du halt dann, wenn die Qualifikationshürden immer höher werden, ne, muss man ja auch sagen, wenn dann nur noch die Top of the Pops dann vorne starten. Das ist immer schwierig für Nachwuchsathleten. Auf der anderen Seite, wenn du halt etwas überschaubares Feld hast, hast du vielleicht auch ein bisschen, ja, sagen wir mal, ein faireres Rennen unter Umständen.
Ja,
ne? In
Hawaii
hast du schon bestimmte Athletentypen, die davon profitieren. Und ich glaube, die hätten jetzt da nicht so profitiert in St. George, meines Erachtens.
Ja, ganz klar.
Nee, ja.
Also gerade so Läufertypen, die dann auf dem Rad nicht so sind, logisch, die hätten dann da jetzt nicht so... aber ja, ist halt auch eine Spekulation, ne? Hat man sich quasi, ja. Haben sich ja die Athleten mehr zusammengerissen, weil sie gewusst haben, naja, okay, das wird noch und ich bin disziplinierter. Oder haben auch teilweise so, weißt du, so kräftezehrende Kappeleien in der Gruppe gefehlt, weißt du, so dass du irgendwo, um deine Position zu halten und irgendwie zu gucken, dass da keiner vor dir einschert. Also du hast einfach vielleicht einfach mehr Platz und konntest einfach ein bisschen gleichmäßiger fahren und musstest nicht irgendwie.
Ja,
diesen ganzen anderen Stuff
oder es sind halt auch Learnings, man hat ja Lionel
Sanders. Aber wie wir schon reden, es sind schon so Learnings.
Naja, man hat ja Lionel Sanders gehört. Also was hat er immer gesagt? Er muss geduldig bleiben. Also er darf die ganzen Fehler der Vergangenheit irgendwie nicht mehr, die er auch x-mal dann gemacht hat, nicht mehr machen und muss mal ein bisschen abwarten. Und
gesagt hat er das ja schon oft, aber
er, und er hat es jetzt aber auch gemacht.
Hat er wirklich gut gemacht.
Also auf dem Rad hat man dann immer mal gesehen, auf einmal war er dann doch noch mal ein Stück weiter hinten. Also da hat man ja wirklich gemerkt, er hat sich an sein Pacing gehalten. So das erste Mal. Und dann muss man ja sagen, wie in Oceanside auch schon. Also das war ja auch schon wieder geil, wie dann noch mal ums Podium gefightet wurde, also beziehungsweise um Platz 2 und 3, dass er dann auch Braden Curry doch noch aufgelaufen hat, ne? Also
Wahnsinn.
Limping Lionel, ich weiß nicht, also ich feiere es einfach nur. Es macht mir wirklich Spaß.
Also ich fand es auch mega spektakulär. Ich fand es für den Braden ein bisschen tragisch, weil er echt lange in Führung lag, aber so ist der Sport. Und ich fand es dahingehend auch ultra spektakulär. Am Anfang wussten wir ja nicht so ganz, weil die Kameraperspektive war ja schon immer ein bisschen blöd und so. Und man hat ja auch immer so ein bisschen auch gehört, dass oftmals so die Führenden gezeigt werden.
Ja.
Aber das fand ich mal einen schönen Abschluss von dem Marathon zu sehen, dass er nochmal um die letzten Meter wirklich gekämpft
hat. Aber wie, ne? Also der ist dann echt noch, finde ich, gefühlt daran geflogen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass er noch an ihm vorbeikommt. Und ich bin ja auch Braden Curry Sympathisantin, aber ja, in dem Fall habe ich ihn gedacht, ja, krass, Lionel hat's verdient, noch mal einen Vizetitel zu holen.
Absolut. Ja.
Nach 2017, glaube ich, ja.
Ja. Also die Ironman WM oder WM sind ja immer so ein bisschen auch so Plattform für die Industrie, für neue Innovation, für Marketing vor allen Dingen. Da gab es ja auch so ein paar spektakuläre Ankündigungen.
Blumenfeld?
Wie habt ihr das so empfunden?
Blumenfeld?
Zum Beispiel, nicht nur, aber zum Beispiel.
Ja gut, ich will jetzt auf jeden Fall dieses Rad haben, ne? Egal wie es aussieht.
Das ist witzig. Ich hatte es ja, glaube ich, in der letzten Folge schon
ja,
ein bisschen angekündigt.
Schon
also ich kenne ja so ein bisschen das Projekt. Das ist ja jetzt nicht nur auf dem Blumenfeld geschuldet. Man, also die Firma, die dahinter steckt,
wie hieß
hat da schon
mal,
seit...
Wie heißt das Rad?
Kadex, also das ist eine Tochterfirma von Giant. Die stellen quasi Komponenten her, haben jetzt aber einen eigenen Rahmen rausgebracht. Aber also die Idee dahinter ist schon seit 2018 so irgendwo im Hintergrund, so ein neues, komplett neues Rad zu installieren. Also man bricht natürlich mit aktuellen, gewohnten Rahmen und mit Geometrien und das ist natürlich ein bisschen kontrovers. Da gab es wahrscheinlich auch deutlich viel. Ja, es gab natürlich. Aber es erhöht die Aufmerksamkeit. Ich meine, diese Rahmengeometrie gab es ja schon mal. Das ist, ja. Da wissen viele nicht. Also, das ist eine Rahmenidee aus den 90er Jahren. Damals angefangen von den Lotusrahmen, die da schon so gebaut wurden mit dem fehlenden Oberrohr. Und rein aerodynamisch gesehen ist es so eigentlich so einer der schnellsten Varianten, die du fahren kannst. Und sagen wir mal so, im Endeffekt, ob es jetzt so ein Canyon ist oder so ein Kardex-Rad oder sonst was, wir reden ja immer nur so von den letzten paar Prozent. Aber das sind halt diese Prozent, die es halt dann ausmachen. Und dass natürlich dann so ein Athlet das auch nochmal abliefert, ist halt umso krasser. Aber ja, es bietet halt immer wieder Gesprächsstoff, genauso wie bei Daniela Rüff mit ihrem neuen Rad, was ja auch schon mal im Vorfeld gefahren wurde, glaube ich, das neue Bike. Und ja, oder von Patrick Nielsen, da irgendwie diese Red Bull Kooperation beziehungsweise mit der Formel 1-Schiene von Red Bull. Ja, ist immer ein dankbarer Playground für Firmen, ob das dann natürlich immer so für den Endkonsumenten so interessant ist, immer dahingestellt, aber man nutzt natürlich diese kleine Chance, sich zu präsentieren und zeigt dann solche neuen Geschichten.
Ja,
und man ist, dass es keine neuen Schuhe gab oder sowas.
Ja, man ist auf jeden Fall, man sorgt für Gesprächsstoff und man hat hier schon so einige Triathleten im Einteiler und mit Aerohelm auf den Straßen gesehen, ohne Wettkampf. Also wer weiß, was hier noch kommt. Was gerade lustig ist, ich habe so Christian Blumenfeld eingegeben bei Google und dann kommt als erstes Christian Blumenfeld Größe, Christian Blumenfeld Gewicht. Und dann Christian Blumenfeld Strava und 10 Kilometer. Ey, krass.
Ja, gut.
Klar. Da wird auch so viel diskutiert über diesen Athleten, ja, der jetzt alles gerockt hat. Und ich finde es mega geil, dass er eben nicht mal der vermeintliche Paradeathlet, wie er im Buche stehen sollte oder sowas, dass der einfach mal performt hat und allen gezeigt hat, ey, egal wie man aussieht, man kann alles schaffen.
Das hält bei uns auch die Hoffnung, hält bei uns die Einbildung noch so hoch, dass wir mit unserem Hüftgold und auch noch was reißen könnten, wenn er es schafft.
Hey, das habe ich nicht gesagt.
Ja, aber ich bin mal gespannt. Also das gerade vom Christian Blumenfeld, das Rad wurde ja zerrissen in Social Media. Wie hässlich.
Im Vorfeld. Wer weiß
im was. Im Vorfeld, aber ich bin mal gespannt in ein, zwei Jahren.
Ja, ist so ein Prototypenstatus und es, ich glaube, dann Ende des Jahres oder spätestens im Frühjahr gibt es dann für die Öffentlichkeit. Also eine Idee war ja, dass es ja für Hawaii alle Profis bekommen. Jetzt hat es nur Christian Blumenfeld gefahren. Es gibt ja noch ein paar andere Athleten bei der Firma. Und ja, auf jeden Fall dahingehend der Hinweis bei dem Sub-7-Projekt, ne, was ja dann auch irgendwann kommen wird, wo Team Norwegen antritt, wird halt eine ganze Armada von solchen Rädern voraussichtlich ihn zum Sub-7-Erfolg vielleicht führen. Wer weiß. Also mal schauen, wie sich das da verhält.
Ja, also dieses Projekt ist irgendwie noch so...
So gar nicht auf unserem Schirm. So.
Gar nicht auf unserem Schirm, ne? Ja. Und habe ich auch das Gefühl, hat auch gar nicht viel Rückhalt in der Community, würde ich mal so sagen. Was eigentlich fast schade ist. Oder ich denke mir halt so, ey, das ist irgendwie dann so viel Aufwand für...
Man muss mal gucken, was jetzt in 2 Wochen ist es, glaube ich. Ja. Ne? Was dann wirklich draus wird, aber... Oh, ich will, es ist immer gleich schon wieder so viel. Das wäre vielleicht ein interessantes Projekt gewesen in der Pandemiezeit noch, in der Hochzeit, wenn man sowas macht. Aber so jetzt, wo auch so viele, also wenn du jetzt so hörst, okay, in 2 Wochen müssen die schon wieder racen. Also auch so Cat Matthews ist ja krass, eingesprungen, ne? Ja. Für Lucy Charles Barkley. Und dann denke ich auch so, wow, das ist jetzt auch wieder, komm aus den USA zurück, da bist du ja auch erstmal mit Jetlag und so bedient und nach so einem Rennen und dann in 2 Wochen gleich schon wieder der Kram und dann auch noch Sub 8, boah. Und Sub 7 für die Männer, ja, es ist too much, finde ich.
Ja, aber das ist aber gerade das ist aber am 5. Juni.
Ah, okay, 3.
Nee, warte mal.
3 Wochen. Sind das 4? Nee. Ja, okay.
27 Tage.
Ja, okay, es ist doch noch ein paar, es ist noch länger als
aber
gedacht.
Aber schon knapp,
ja. Aber es ist trotzdem knapp. Es hätte vielleicht Ben Hoffman machen sollen oder so. Aber den haben sie ja nicht gefragt. Ja. Der übrigens auch gar nicht so schlecht geraced ist, ne? Also dafür, stimmt. Wenn man so überlegt, 10. ist er immerhin geworden, Preisgeld gab's.
$11.000 auf jeden Fall, hat sich für ihn gelohnt. Und ich meine, der ist ja so ein Utah-Boy, glaube ich, kommt da aus der Gegend so ein bisschen.
Ja.
Und hat ja damals auch immer schon die ersten 70.3-Rennen mitbestritten, war auch immer gut dort. Also ich glaube, für ihn war es ein Homecoming und vor allen Dingen ein erfolgreiches Wochenende.
Genau.
Genau.
Wollen wir so ein bisschen so ein Fazit ziehen?
Auf jeden Fall ein Thema, der Sportschau-Livestream mit meinem Freund Dirk Froberg war echt gut. Also es hat mir wirklich gefallen, muss ich sagen. So deren neue, der neue Aufbau der Stunden, die man da, die Zeit, die man verbringt, mit diesen unterschiedlichen, wirklich tollen Gesprächspartnern, die man da hatte. Das hat es extrem aufgewertet und war kurzweilig dadurch und hat Spaß gemacht zuzuhören, muss man sagen. Klar, dann auch direkt Athleten, die im Rennen hätten sein sollen, wäre natürlich schöner gewesen, ne, wenn wir Frodo, Patrick und Laura dort gesehen hätten als am Mikro. Aber das hat es schon extrem cool gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Und die Leute, also die Moderatoren waren auch vorbereitet, die Gäste waren top, die Gestaltung der Übertragung war gut. Ich meine, du musst ja auch mal so lange am Stück reden können und deswegen gibt es natürlich ein paar Verhaspler, war aber wirklich gut gemacht und das ist natürlich, man sieht ja so den Progress, was so deren Übertragungsqualität angeht und wenn man das im Vergleich zu dem Ironman-Stream, wir hatten es ja schon immer wieder diskutiert, das ist kein Vergleich, weil das ist deutlich besser.
Ja.
Interessanterweise ist immer dieser Gastbeitrag von dem ZDF-Praktikanten oder Springer-Journalist oder was auch immer, fand ich manchmal ganz witzig, fand ich manchmal ein bisschen seltsam, aber mein Gott, ist mal was anderes.
Ja, da habe ich auch so gedacht, was ist das denn jetzt? Okay, aber ist in Ordnung, ne? Aber gerade so in der Vergangenheit hat man oder habe ich ja mich schon auch sehr kritisch Dirk Froberg gegenüber geäußert und muss ich wirklich zurücknehmen. Also der war auch gut vorbereitet und hat das echt ohne radelnde Mädchen oder, Mädchen hat er nicht gesagt, aber das hatte schon jetzt wirklich was für eine WM, das kann man so richtig stehen lassen, finde ich.
Ja,
absolut.
Da wurde mehr in die Vorbereitung investiert und ist auch deutlich mehr rausgekommen. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass die WM mal woanders war.
Echt?
Ich finde es,
aber einmalig finde ich das gut.
Ja, nee. Also ich muss echt sagen, der WM-Status hängt für mich nicht unbedingt an Hawaii. So, ich würde es cool finden, wenn in Zukunft eigentlich die WM der Austragungsort wechseln würde und man im Voraus einfach schon quasi so ein bisschen so die Diskussion hätte, die Bedingungen und wie man sich darauf vorbereiten muss und welche Athletentypen da vielleicht mal in Frage kommen. Man hat vielleicht auch jetzt gesehen, dass vielleicht andere Athletentypen sich vielleicht besser präsentieren konnten als andere. Also meiner Meinung nach würde es einfach deutlich fairer werden und der Sport würde auch viel gewinnen. Zumindest im Profibereich, wenn es wechseln würde. Aber natürlich verstehe ich auch, dass das ein ikonisches Rennen ist, Hawaii, und dass es auch marketingtechnisch überhaupt keinen Sinn macht, da jetzt irgendwie zu wechseln. Aber ich fand es echt erfrischend mal. Muss ich sagen.
Ja, also ich finde es reine Blasphemie, was du da von dir gibst, Gregor. Also es geht gar nicht, ja. Ironman, Hawaii ist immer WM. Nee, Spaß beiseite. Also sehe ich ähnlich. Also ich fand es auch mal ganz erfrischend, mal auf einem anderen Kurs. Das bietet auch so die Chancen für andere Athletentypen und ist auch so ein bisschen abwechslungsreicher. Perspektivisch gesehen bin ich nicht so ganz sicher, ob das dann eine gute Sache wäre, aber so fand ich es mal ganz interessant zu sehen, auf jeden Fall. Und ich fand auch mal nicht verkehrt, da so einen anderen Blick drauf zu bekommen, auf eine WM, ja.
Ja, das stimmt und aus Profisicht sicherlich, aber hinter den Profis stehen halt tausende Age-Grouper und die wollen nach Hawaii.
Da zählt nur Hawaii.
Die sollen nach Hawaii.
Wenn du im Büro bist und sagst, ich war da in Sand, dann sagen die keine Ahnung.
Ja. Was ist das denn, ja.
Ja, ich hatte zwei Athleten aus meinem Coaching und die haben sich beide für Utah qualifiziert und haben beide abgelehnt, weil sie gesagt haben, Zeitpunkt irgendwie schwierig, Vorbereitung wenn du 40, 50 Stunden arbeitest und dann irgendwie nur einen Trainingstag, wenn du überhaupt machen kannst, jetzt im Mai ganz schwierig und dann ist es dann doch nicht so der geile Traum dann nach Utah. Das können die auch dann sonst wann machen.
Ja.
Und da ist Hawaii schon ein bisschen cooler, glaube ich auch.
Ja.
Nun gut, dann war es das, würde ich sagen, soweit von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir melden uns denn, jetzt geht es ja erstmal so richtig los. Der S steigt ein und so weiter und so fort. Bis zur nächsten WM dauert es auch nicht mehr lange. Selbst auf der Ironman-Volldistanz dauert es nicht so lange. Genau. Und bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.
Bis bald. Ciao, ciao.